Genau, ich will euch heute Morgen ein bisschen reinnehmen in die Arbeit, aber auch dann wirklich gemeinsam auch zum Reformationstag in Gottes Wort schauen, wie das Evangelium ausschaut, was das Evangelium ist und was genau wie das ausschaut mit der Welt, in die wir das Evangelium tragen sollen. Unsere Arbeit als Team, wie bereits auch in dem Video gesehen, geht darum, das Evangelium wirklich in die letzten abgelegensten Bergdörfer in Nepal, im Himalaya zu bringen. Und wir schulen auch ganz viele, wir haben ganz viele nepalesische, junge nepalesische Christen, die wir schulen, ermutigen und ihnen helfen, das Evangelium zu verkünden, Jünger zu machen und Gemeinden zu gründen. Und ich habe da auch ein paar Bilder. Erstmal vielleicht eins, genau, wir sitzen ja da, aber das war noch nur mit unseren zwei Töchtern. Der Felix, der kam dann erst dazu jetzt, vor ein paar Wochen, der ist noch nicht da drauf. Achso, genau, der letzte wurde ein Junge, tatsächlich. Der Stammhalter, den gab es auch noch. Nicht schlimm, nicht schlimm. Machen wir das nächste Bild. Genau, wir schulen junge nepalesische Christen dort als Team und ich darf da fleißig mithelfen. Wir haben über 100 nepalesische Christen und setzen sie in Zweierteams im Land ein, als Gemeindegründungsteams. Genau, und verstreuen die dann ganz gut. Wir machen dann Bibelarbeiten, klar. Wir versuchen, die auszurüsten, zuzurüsten und schicken die dann einfach ab Richtung Bergdörfer. Und das ist immer wieder mega ermutigend für uns, zu hören von ihnen, wie sie erzählen, wie sie dort Menschen von sich, von ihrem Zeugnis, vom Evangelium erzählen und wirklich Jünger, also Menschen auch zum Glauben kommen, in die Jüngerschaft hineingeführt werden, Gemeinden entstehen und Menschen ganz praktisch auch Jesu Liebe erfahren dürfen in den Dörfern durch unsere Teams. Und es begeistert uns natürlich auch und mich mehr und mehr ansatzweise, umso länger wir jetzt auch irgendwie unterwegs sind dort, ansatzweise spüren zu dürfen, dass mehr und mehr Völker und Nationen gesammelt werden vor Gottes Thron. Und umso verschiedener, Menschen, die so komplett verschieden sind in ihren Sprachen, Dialekten, Kulturen, Lebensumständen, sie zusammenkommen und Gott anbeten vor seinem Thron und sich einig sind in diesem Punkt zu sagen, Jesus, du bist es wert, dass wir dir nachfolgen und dass wir unser Leben hingeben für dich. Und für mich ist das auch dieses Bild von diesem Wohlruch vor dem Thron Gottes aus ganz vielen verschiedenen Gerüchen, Aromen, Gewürzen, der da zusammenkommt zum Genuss Gottes. Und kannst du noch mal weitermachen, das nächste Bild. Genau. Auch das erleben wir in Nepal und es ist so schön für uns, auch uns das bewusst zu machen, glaube ich, heute Morgen, wenn wir hier Gottesdienst feiern, wir sind ein Teil von der weltweiten Gemeinde Jesu. Und wir sind ein Teil heute Morgen von diesem Wohlgeruch vor Gottes Thron. Und für uns ist es auch ein Vorrecht, für Elsa und mich, auch da ganz vorne in erster Reihe dabei sein zu dürfen, auch unter Volksgruppen zu arbeiten, die bis jetzt das Evangelium noch nicht wirklich gehört haben. Und auch ihnen die Chance geben, den Weg zu ebnen, dass sie damit einsteigen dürfen in diese Anbetung und vor Gottes Thron kommen dürfen. Und auch dann, genau, und wir wissen, dass auch dann sich einreihen dürfen und sagen dürfen, ja, du bist es wert, denn du hast mit deinem Blut erkauft Menschen aus allen Geschlechtern, Sprachen, Völkern und Nationen, so wie es in der Offenbarung heißt. Genau, und ich will euch, wie gesagt, heute Morgen ein bisschen da in die Arbeit mit reinnehmen. Ich habe noch ein, zwei Geschichten, aber dann auch gemeinsam wirklich auch zu passendem Reformationstag uns neu von der Kraft des Evangeliums begeistern zu lassen und auch das feiern zu dürfen heute Morgen, die Kraft des Evangeliums. Was ist das Evangelium und wie sieht die Welt aus, in die wir gesandt sind mit diesem Evangelium? Darum geht es mir heute, das ist auch das Thema, das Evangelium und die Welt. Und zum Einstieg habe ich mir als Gastredner mal ein bisschen was erlaubt. Und zwar, als Einstieg dürft ihr jetzt alle mal aufstehen, wir machen das ein bisschen interaktiver. Die Pädagogen unter euch, die freuen sich jetzt bestimmt. Und zwar machen wir das so, Genau, dreht euch mal zu einer Person neben euch. Also versucht so zu zweit zusammenzustehen, wenn es irgendwie geht. Natürlich, wenn ihr nicht in einem Haus seid, bleibt ein bisschen auf Abstand. Aber und jetzt, genau, da ihr findet euch schon, sehr gut. Jetzt die Aufgabe ist folgende. Oft im Alltag kommt man vielleicht mal schnell in Gespräch und darf dann unverhofft mal erklären, um was es geht im christlichen Glauben. Und hier die Herausforderung an euch, jetzt mal in 60 Sekunden, also ganz knapp und prägnant, einfach zu erzählen, zu versuchen, das mal zusammenzufassen. Was ist das Evangelium für euch in 60 Sekunden? Wir fangen an mit der Person, die so auf der Fensterseite steht, auf der Seite. Für die Gäste hier unter uns, warten Sie noch bitte. Für die Gäste unter uns ist es überhaupt gar nicht schlimm, wenn euch da auch nicht zu viel einfällt. Es ist eigentlich eine geniale Chance für euch, euch das mal ganz knapp erklären zu lassen, von dem, der jetzt euch gegenübersteht. Also 60 Sekunden ab, jetzt los. Okay, noch 30 Sekunden. Okay, ich sehe ein paar, die sehen aus, die wären schon fertig, sehr gut. Noch 5 Sekunden, 5, 4, 3, 2, 1, okay, Zeit vorbei. So, okay, vielen Dank, ihr dürft wieder Platz nehmen und hinsetzen. Okay, sehr schön. Genau, also, spannende Sache. Ich glaube, jetzt sind wir bereit, gleich in den Predigtext einzusteigen. Genau das ist, was wir auch in Nepal oft machen. Wir machen Gemeindegründungstraining und helfen, einfach das zu üben. Wie funktioniert das, Evangelium zu teilen? Und ich glaube, ganz oft fängt es an, einfach mit üben und sich auszuprobieren. Und ich hoffe, das war eine interessante Erfahrung. Genau, jetzt lasst uns einsteigen, Gemeinde. Ich glaube, jetzt sind wir bereit für den Predigtext Römer 1, Vers 6 und 7. Genau, ihr könnt gerne eure Bibeln aufschlagen oder hier mitlesen, hier vorne. Da heißt es, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Amen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Der Kontext vom Römerbrief, ich denke, die meisten wissen es, Paulus hat diesen Brief geschrieben, als jüdischer Schriftgelehrter hat er erstmal angefangen, Christen zu verfolgen, hat dann aber diese Begegnung auf dem Weg nach Damaskus, dass ihm der auferstandene Jesus begegnet und er die Kraft des Evangeliums erleben darf. Und beginnt Jesus nachzufolgen. Er beginnt vielen davon zu erzählen, zu verkünden das Evangelium und erlebt, wie Menschen Jesus nachfolgen, Gemeinden entstehen in ganz Kleinasien und im Römischen Reich. Und in diesem Brief das an die Gemeinde in Rom geht es Paulus ganz stark darum, das Evangelium, diese Kernbotschaft des Evangeliums klar und deutlich mal festzuschreiben und festzulegen und dieser Gemeinde in Rom zu schreiben. Und das Evangelium ist ja auch aus dem griechischen Begriff Euangelion und bedeutet kurz die gute Nachricht. Oder zum Teil könnte man auch, hat man früher gesagt, die Siegesbotschaft, das wurde dann auch Euangelion genannt. Und die gute Nachricht oder Siegesbotschaft auch für uns ist dieses Evangelium, dass es Hoffnung auf Rettung für uns Menschen im Glauben an Jesus gibt. Jesus hat gesiegt, er hat gesiegt über Sünde, über Tod und über allem, was uns Menschen durch unser stures, egoistisches Verhalten und Fehlverhalten, Versagen getrennt hat von dem, wofür wir eigentlich geschaffen sind. Und zwar für ein ewiges Leben in einer Beziehung, einer harmonischen Beziehung mit dem, der uns geschaffen hat. Und Gott und seine Herrlichkeit zu erkennen und zu bestaunen. Sein Leben und seine Liebe zu genießen. Wir als Familie, wir wohnen in einem Stadtteil in Nepal, Kathmandu in der Hauptstadt. Das ist so ein bisschen am Rand der Stadt. Da ist ein großer buddhistischer Tempel. Und auch direkt gegenüber uns auf der Straße als Nachbarn haben wir ein großes tibetisches Kloster mit 250 Mönchen. Und wir leben in einem Stadtteil, wo viele tibetische Buddhisten leben. Und das fasziniert mich immer wieder, einfach Kultur mehr und mehr zu lernen. Also es ist nicht so, dass man da mal ein Jahr ist und dann hat man alles verstanden. Das braucht Zeit und ich bin da nach wie vor am Lernen. Und und es ist echt faszinierend, auch mehr und mehr das verstehen zu dürfen und verstehen zu versuchen, wie sie ticken, wie sie die Welt sehen. Und auch noch immer natürlich zu erleben, wie gastfreundlich sie sind, wie viele Sachen ich von ihnen lernen kann, wie respektvoll, hilfsbereit sie miteinander umgehen. Aber für mich ist natürlich auch spannend, wo sehe ich Parallelen und wo sehe ich Ansatzpunkte zu dem, wie sie die Welt sehen, zum Evangelium. Und eine spannende Parallele, die ich irgendwie so auch mehr und mehr entdeckt habe, war die Realität des Leidens für sie und auch für uns. Meine buddhistischen Freunde, es ist so, die erklären es mir immer wieder, dass für sie letztendlich das Leben ist ein ewiger Kreislauf von Geburt, Wiedergeburt. Und dieser ewige Kreislauf ist für sie wirklich untrennbar verbunden mit Leiden. Und das wissen sie, da machen sie sich nichts vor. Wissen sie, sie sind eigentlich in dem Kreislauf des Leidens auch irgendwie so gefangen und kommen da gar nicht raus. Und dieser ewige Kreislauf des Leidens nach den buddhistischen Überlieferungen von dem Siddhartha Gautama oder der dann als Buddha bekannt wurde, hat seinen Nachfolgern vor 2500 Jahren erklärt, dass dieser Kreislauf der einzigste Weg, sich daraus zu erlösen ist, sich, weil die Existenz mit dem Leiden so eng miteinander verbunden sind, untrennbar, auch aufzuhören zu existieren und sich aus durch auch disziplinierte Meditation seine eigene individuelle Existenz zu lösen davon. Und dann hat er das, so beschreibt es, hat er selber dann geschafft, diesen Zustand der Erleuchtung zu bekommen und viele versuchen, dem zu folgen. Sehr mühsam, viel Disziplin. Und auch die gute Botschaft des Evangeliums, um dies verstehen zu können, müssen wir auch erstmal ganz ehrlich diesen Ist-Zustand festhalten und auch ehrlich zu uns selber sein, dass wir in einer Welt leben, wo wir Leiden erleben um uns herum und diese Welt von Leiden geprägt ist. Und Paulus macht es auch, finde ich, richtig gründlich in seinem Römerbrief, dass er anfängt, wirklich das mal diesen Ist-Zustand klarzustellen, sagen, egal ob Heiden oder Juden, wir haben nichts anderes verdient, außer einen ewigen Zustand des Leidens und des Getrenntseins von Gott, aufgrund unserer Sünde, aufgrund unseres Versagens. Und im Kontrast jedoch natürlich zu Buddhas Lehre ist die gute Nachricht von Jesus folgende: Es gibt Errettung aus einem ewigen Leidenszustand, ein ewiges Leben und ein gleichzeitiges Existieren von uns. Unsere Existenz kann also vom Leiden getrennt werden durch Jesus. Und wir müssen nicht nihilistisch versuchen, unsere komplette Existenz irgendwie ein Ende zu bereiten, sondern wir haben eine reale Hoffnung auf eine Beziehung mit unserem liebenden Schöpfer, der uns genau dafür geschaffen hat. Der Knackpunkt dabei ist natürlich, und ist jedoch irgendwie vielleicht auch, dass wir eben nicht aus eigener Disziplin und Kraft heraus das schaffen können, sondern wir können uns da nicht selber rausretten, sondern allein aus Glauben leben, dürfen wir leben. Und allein aus Gnade, allein durch den Glauben an Jesus allein, weil er für uns das ewige Leiden erlitten hat, haben wir, das wir eigentlich verdient hätten, hat er auf sich genommen im Kreuz und hat in der Auferstehung bewiesen, dass er siegreich diesen Leidenskreislauf für uns durchbrochen hat. Und daher auch diese zwei Verse, eigentlich so in dem ersten Kapitel von dem Römerbrief, in der Einleitung eigentlich noch von seinem Brief, schreibt es Paulus und sagt, der gibt sich da so Mühe, in diesem Brief das Evangelium so gründlich und fundiert wie möglich auszulegen, um eine standfeste Grundlage auch für die Gemeinde in Rom zu bauen. Und er erlebt es, dass auch von Rom aus, ich glaube, er hat so ein bisschen strategisch wahrscheinlich auch gedacht, von Rom aus, was für eine geniale Plattform, von dort aus das Evangelium weitertragen zu können in die ganze römische Welt. Und er erlebt es, wie das Evangelium sich Bahn bricht. Und dieser Vers, in Vers 16 fängt sie an, wo es heißt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Jetzt, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, tun wir doch genau das oft. Wir schämen uns für das Evangelium. Wir schämen uns für diese geniale Siegesbotschaft von Jesu Tod und Auferstehung. Das ist doch eigentlich verrückt. Und das ist irgendwie für mich fast vergleichbar, wie wenn jetzt ein Pharmakonzern ein 100% effektives Medikament gegen Covid-19 gefunden hätte und aber sich nicht ganz traut, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Vergleichbar damit ist, was genau wir oft auch tun, glaube ich, dass wir uns irgendwie schämen mit dieser genialen Botschaft, die wir erlebt haben im Evangelium. Warum ist es so? Kann man sich natürlich überlegen. Vielleicht, warum schämen wir uns dafür? Vielleicht, weil es manchmal naiv sich anhört, dass wir an was glauben, dass wir für mehr geschaffen sind als für kurze 80 bis 90 Jahre. Oder warum? Weil es vielleicht zu einfach klingt. Warum? Weil wir vielleicht es gern heldenhaft geschafft hätten, uns da selbst durch modernen technischen Fortschritt, wissenschaftliche Erkenntnisse aus diesem Schlamassel des Ist-Zustand dieser Welt herauszuretten. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass wir uns heute Morgen erinnern dürfen, uns wie Paulus heute Morgen vielleicht wieder neu diese Scham abzulegen und freimütig dieses Evangeliumsbotschaft zu feiern und zudem, dass er diese Siegesbotschaft und dass er diesen Sieg errungen hat. Genau. Vor Abreise im Juli, als wir bevor wir nach Deutschland geflogen sind, habe ich ein Gespräch gehabt mit der Sansara, einer Nepalesin Mitte 30. Und von ihr habe ich in diesem Gespräch, es hat mich bewegt, da durfte ich auch neu lernen, was für sie das bedeutet, sich nicht fürs Evangelium zu schämen. Sie ist aufgewachsen als Hindu, verheiratet mit 3 Kindern, in einem Bergdorf in Himalaya gelebt und hat dann vor, ich glaube, 1-2 Jahren hat sie gesagt, diese verändernde Kraft des Evangeliums in ihrem Leben erfahren, ist zum Glauben gekommen, hat angefangen, Jesus nachzufolgen. Und ist dann wieder zurück in ihr Dorf gekommen, hat ihrem Familie, ihrem Ehemann, der Familie drumherum davon erzählt. Und die Familie hat so reagiert, dass sie ihr gedroht haben, gesagt, hey, wenn du nicht absagst deinem Glauben, deinem neuen Glauben, dann schicken wir dich aus dem Dorf und du kannst nicht mehr bei uns sein. Sie schämte sich des Evangeliums jedoch nicht. Und sagte diesem Glauben an Jesus nicht ab und wurde dann gezwungen, als konsequent das Dorf zu verlassen. Und ihr wurde der jüngste Sohn wurde ihr mitgegeben und ist dann mit dem jüngsten Sohn vom Dorf los, ist dann nach Kathmandu gekommen und bei uns bei OM gelandet. Sie macht jetzt dort so ein Landwirtschaftstraining für ein Jahr. Und sie hat mir unter Tränen in den Augen hat sie erzählt, dass für sie trotzdem das so ein Geschenk ist, Jesus nachfolgen zu dürfen und ihn kennen zu dürfen. Und ich, Das ist eine krasse Sache, mit so jemand zu reden und zu denken, hey, ich kann so viel lernen, ich kann mir eine richtig große Scheibe, dicke Scheibe abschneiden von ihrem Glauben und von dem, wie sie sich des Evangeliums nicht schämt. Der Vers geht weiter, denn ich schäme mich nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die Rettung bringt oder die selig macht, alle, die daran glauben. Die Botschaft des Evangeliums bringt Rettung jedem, der daran glaubt. Glaube allein rettet. Wem? Es ist hier natürlich interessant, da heißt es den Juden zuerst und den Griechen. Was mit uns, mit den Deutschen? Genau, das waren diese zwei Gruppen in der Gemeinde in Rom, an die Paulus diesen Brief schreibt. Und ich finde es interessant, manche gehen auch davon aus, dass es auch da eine Uneinheit gab zwischen diesen zwei Gruppen von jüdischen Christen und griechischen Christen. Und ich glaube, Paulus, es vielleicht auch darum geht, ihnen zu helfen, sich zurück zu besinnen auf das Fundament des Evangeliums, um neue Einheit zu schaffen unter ihnen. Und das finde ich total eine interessante Sache. Evangelium als Einheit für Gemeinde. Und eine andere Übersetzung, die Neue Genfer Übersetzung, die erklärt das auch deswegen, weil es nur diese zwei Gruppen gibt, könnte man eigentlich auch übersetzen, den Juden und allen anderen Menschen. Egal ob Jude oder Grieche, egal ob Europäer, Asiate, Amerikaner, Afrikaner, egal ob schwarz, weiß, tätowiert, allen uneingeschränkt und inklusive gilt diese Rettungsbotschaft des Evangeliums. Alle, die daran glauben. Wie und wo haben wir diese Kraft des Evangeliums erlebt? Und da denke ich, heute am Reformationstag müssen wir uns das bewusst machen, vor 500 Jahren, dass die Kraft des Evangeliums unser Land hier in Deutschland verändert hat, grundlegend. Und als da Luther diese 95 Thesen 1517 an das Tor geschlagen hat, und in dieser Zeit wir als Land erleben konnten, wie das Evangelium verändert und wie es eine Kraft Gottes ist. Nicht nur Deutschland, europaweit Veränderung zu bewirken. Wir haben das auch erlebt, vielleicht in anderen kleineren Erweckungen, Erneuerungen in Gemeinden, immer wieder. Wie haben wir es erlebt im Himalaya? Ich habe das vielleicht schon ein paar erzählt. Letztes Jahr habe ich es erlebt von, übrigens, du kannst ein Bild weitermachen. Genau, das tibetische Buddhismus, das haben wir, du kannst noch eins weitermachen. Und jetzt noch eins, genau, super. Das ist eine Gemeinde, wo ich bewahre, und diese zwei jungen Männer da an der Seite, das ist der Binod und der Suman, sie waren eines von meinen zwei Gemeindegründungsteams, die ich betreut habe, die ich über ein Jahr lang betreut und geschult habe. Und sie waren eingesetzt in einem Dorf, dort vom Binod, und ich habe sie besucht. Und sie haben mir erzählt, wie sie krass in diesem Dorf während der Zeit erlebt haben, wie das Evangelium Kraft Gottes ist. Und zwar lebte dort in dem Dorf ein Schamane, der hieß Lakpa, und seine Frau, die Maya. Und so ein Schamane, wie ist das? Er war bekannt im Dorf, dass wenn irgendjemand krank wird, dass man dann den Kranken zu ihm bringt. Er irgendwie versucht, schamanistische, okkulte Rituale durchzuführen und hoffentlich der Person zu helfen, wieder gesund zu werden. Seine eigene Frau jedoch wurde dann auch krank und hat immer wieder über mehrere Monate erlebt, wie sie in solche Ohnmachtszustände gefallen ist. Und hat alles versucht, nichts hat geholfen, hat dann den Binod, den Suman und auch den Pastor gefragt, ob sie für seine Frau beten können. Die gesagt hat, so gut, hingegangen, gebetet und sehr intensiv und lange für die Frau gebetet. Und erlebt, wie sie frei geworden ist, wie sie wieder ganz normal nach langem Gebet zu sich gekommen ist und wieder ganz gesund und wiederhergestellt war. Richtig krass und genau, eine geniale Geschichte. Und dann ging es noch weiter. Dann haben sie, die waren natürlich dann wirklich auch sehr beeindruckt, gesagt, wow, vielen Dank und einfach Gottes Kraft so erleben zu dürfen. Und dann haben der Pastor und meine zwei Jungs haben ihnen dann sehr gründlich auch das Evangelium erklärt und gesagt, hey, genau darum geht's. Und sie haben dann auch konsequent gesagt, hey, wenn das der Gott ist, der so eine Kraft hat, dann folgen wir diesem Jesus nach. haben dann alle Objekte, Schamanobjekte, was ich aus dem Haus raus, Feuer gemacht, direkt an dem Abend noch alles verbrannt und wurden Teil von der Gemeinde und haben dem Geisterglaube abgesagt und haben angefangen, Jesus nachzufolgen. Und als ich das gehört habe, habe ich auch gedacht, krass, das Evangelium hat Kraft und ist eine Kraft Gottes, selig zu machen, alle, die daran glauben, selbst Schamanen, ja. Wie erleben wir das sonst noch? Ich erlebe das oft, vielleicht nicht in dem Großen, eher manchmal auch eher Alltag, im Alltag, im Kleinen, immer wieder so, dass ich mich ganz oft auch sehr schnell gefangen nehmen lasse, vielleicht von, und meinen Wert darin bestimmen lasse, was die Menschen um mich herum denken. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Und man sich so verrennt. Ich verrenne mich da manchmal, um Anerkennung, Wertschätzung bei den Menschen um mich herum zu finden. Und dann gerade in diesen Momenten, gerade in diesen Tagen, an diesen Situationen, merke ich immer wieder, mich neu irgendwie auch dann einzulernen und mir bewusst zu machen, dass mein Leben nicht abhängt von dem Wert, den ich zugesprochen bekomme von meinen Menschen um mich herum, sondern von dem, dass Jesus, dass ich in Jesus gewertschätzt und geachtet bin und anerkannt bin und dass ich mich in seiner Liebe immer wieder neu verwurzeln darf. Und ich merke, das befreit mich dann oft und es hilft mir dann neu, irgendwie Perspektive zu gewinnen. Und so erlebe ich oft die Kraft des Evangeliums, sehr irgendwie alltäglich, aber irgendwie doch sehr tief und sehr befreiend und sehr real. Wie ist es in deinem Leben? Ich denke, wir alle erzählen und können verschiedene, können es vielleicht verschieden beschreiben. Aber auch nicht nur, wie ist es bei uns, sondern wie ist es mit den Menschen um uns herum? Wie ist es mit den Menschen weltweit, die bisher vielleicht noch nie die Chance hatten, das Evangelium zu hören? Wie können sie die Kraft des Evangeliums erleben? Und ja, und ich denke, da haben wir einen klaren Auftrag von Jesus bekommen in Johannes 17, Vers 18. Das wollen wir uns auch anschauen, diesen Vers. Da betet Jesus, wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Wie Jesus vom Vater in die Welt gesandt wurde, so hat Jesus uns als seine Nachfolger in diese Welt gesandt. Es geht also für uns Nachfolger von Jesus nicht um einen Selbsterhaltungszweck, Status quo, so lange wie möglich durchzuziehen, sondern Sendung in die Welt. Sendung auf Latein bedeutet, wer weiß es? Missio, danke. Aha, wir sind also die Missio. Wir sind die Sendung in die Welt mit dem Evangelium. Gottes Sendung mit dem Evangelium in die Welt. Wir sind alle gesandt, wir alle sind gesandt. Nicht nur so ein paar halssprecherische Spezialisten im Himalaya. Wir sind alle, da wo wir stehen, in der Welt, gesandt mit dem Evangelium in diese Welt zu gehen. Wie sieht diese Welt aus, in die wir gesandt sind? Und jetzt lass uns das anschauen, diesen zweiten Teil, die Welt, in die wir gesandt sind. In unserer Zeit, wir leben in einer sehr spannenden Zeit, ich denke, wir alle erleben das und fühlen das. Wir sind eine Zeit, die geprägt ist von Ungewissheit, rasanten Veränderungen, Globalisierung, Migration, globale Krisen, Klimakrisen. Was macht es mit uns? Ziehen wir uns zurück in unsere sicheren Burgen, Kirchenburgen, Wohnzimmerburgen? Oder bleiben wir erst recht jetzt in dieser Zeit unserem Auftrag treu, den wir bekommen haben? Die Welt ist groß, 7,9 Milliarden Menschen, um es genau zu sagen. Und nach Berechnung der UN knacken wir in 1,5 Jahren die 8 Milliarden. Die Welt ist vielseitig und bunt. Mehr als 17.000 Volksgruppen mit ihren eigenen Sprachen, Dialekten, Kulturen leben auf der Welt. Und trotz großer Erfolge in der Verbreitung des Evangeliums über die vergangenen Generationen scheint es trotzdem immer noch eine sehr drastische Realitätslücke zwischen Ist und Soll zu geben. Also zu dem, was wir tun sollen und zu dem, was wir tun. Und laut einem Bericht von einer kürzlich gemachten Studie und Umfragen, die Mission Gap wurden 21 Fokusgruppen aus 7 verschiedenen Ländern befragt. Und ihr Ergebnis war, dass es oft vielleicht wirklich an einem fehlenden Bewusstsein für uns Christen liegt, dass es diese Realitätslücke gibt nach wie vor. Genau, was ist das Soll? Wir sind gesandt in die Welt. Und wie sieht es ist aus? Laut einer Hochrechnung von der Organisation Frontiers Ventures, die sagen, es gibt noch immer 2 Milliarden Menschen, also ungefähr ein Viertel von der Weltbevölkerung, jeder Vierte in der Welt, der noch so unerreicht ist, dass weniger als 0,1% Christen in seiner Volksgruppe, in seiner Gegend leben, die ihm auf verständliche Weise erklären können, um was es geht im Evangelium. Und um diese 2 Milliarden Menschen zu erreichen, senden wir als Nachfolger Jesu weniger als 1/10 eines Prozentteils aus, damit sie sich unter die Unerreichten mischen, und geben weniger als statistisch 0,3% für Weltmissionen von unseren Geldern. Und ich denke, diese Zahlen sprechen nicht gerade dafür, dass wir das ernst meinen mit dem Auftrag, den wir haben. Und ich glaube, wir müssen uns manchmal, umso unbequem es ist, uns dieser Realitätslücke stellen und uns das bewusst machen. Weil ich glaube, ganz oft liegt es direkt an diesem Bewusstsein, dem fehlenden Bewusstsein für uns. Aber ich bin überzeugt, dass wir es schaffen können. Ich bin auch überzeugt, dass jeder Mensch das Recht hat, das Evangelium hören zu dürfen. Und ich denke, das ist ein Menschenrecht eigentlich, für die es sich lohnen würde, auf die Straße zu gehen. Dass jeder das Recht hat, das Evangelium zu hören. Und ich bin ja überzeugt, wir können diese Lücke auch schließen, weil wir haben geniale Möglichkeiten heutzutage als Gemeinde Jesu. Wir sind so vielseitig wie je zuvor. Als Gemeinde Jesu, zum Beispiel ein Beispiel in Afrika, Südamerika, Asien, so der globale Süden, gab es im Jahre 1900, also vor über 100 Jahren, gab es circa nur 3 Millionen Christen. Nur 100 Jahre später, also im Jahre 2000, gab es 1,5 Milliarden Christen in dieser Region. Das sind mehr als 60% der Weltchristen. Das heißt, die Mehrheit der Christen lebt nicht mehr hier in Europa, Nordamerika, sondern andersrum. Sie lebt in Afrika, Asien und Südamerika. Das macht uns vielseitig und bunt und eine Riesenmöglichkeit für uns, das Evangelium in diese bunte Welt hineinzutragen. Globalisierung. Die Welt ist zu einem Dorf geworden. Wir haben Möglichkeiten zu reisen, zu arbeiten wie nie zuvor. Auch mit Covid. Es gibt jetzt Homeoffice. Viele erlebe ich in Nepal. Die kommen mit ihrem Computer ins Himalaya und fragen nach dem Internetanschluss, das WLAN-Passwort von der kleinen Berghütte. Und arbeiten dann von dort für einen deutschen oder europäischen Arbeitgeber und reisen dabei rum. Wir haben eine geniale Möglichkeit. Und wie wäre es auch in dem Hinblick, Mission neu zu denken und zu sagen, hey, wie können wir uns vielleicht ganz neu mit diesen Möglichkeiten uns anfangen, unter die Unerreichten zu mischen, selbst unseren Arbeitsplatz zu behalten und die Möglichkeit nutzen, die wir haben, als Zeltmacher uns da hineinzumischen. Durch Migrationsbewegung kommen Menschen aus aller Welt hierher und wir erleben das, ihr als Gemeinde erlebt es, wie schön es ist, Menschen zu finden, die hier aus sehr unerreichten Ländern oft zu uns nach Deutschland kommen, hier nach Schwäbisch Hall kommen, Teil werden von Gemeinde, Teil werden von Gottesdienst. Und das ist was Wunderschönes und ich finde, ihr auch als Gemeinde, ihr lebt es so stark aus, diesen Auftrag, in diesen Möglichkeiten, die ihr habt, ihnen hier zu helfen anzukommen. Und auch ihnen zu helfen, in aller Freiheit das Evangelium hören zu dürfen und erleben zu dürfen. Und durch Digitalisierung, denke ich auch, haben wir krasse Möglichkeiten heutzutage. Ein Beispiel dazu, wir arbeiten unter tibetisch sprechenden Menschen und dort sind fast 6-7 Millionen Menschen, gibt es nur wenige 100 Christen, also durch nur eine geringe Handvoll von Christen. Ist mega schwer, da auch überhaupt nach Tibet reinzukommen. Und seit, ich glaube, 5 Jahren gibt es die Bibel in der tibetischen Sprache als App verfügbar. Und jetzt in den letzten 5 Jahren gab es mehr als 80.000 Downloads von dieser Bibel-App für die Menschen, die Tibetisch sprechen. Und ich glaube, wir haben echt krasse Möglichkeiten heutzutage mit sozialen Netzwerken, YouTube und so weiter, das Evangelium verständlich zu machen und unsere Generation auf der ganzen Welt zu erreichen. Jetzt die spannende Frage, global oder lokal? Natürlich können wir nicht überall gleichzeitig sein. Wir sind alle eingeschränkt, wir haben Begrenzungen, geografische Begrenzungen da, wo wir stehen, da, wo wir sind. Und das ist auch total okay und ganz wichtig, uns das bewusst zu machen. Auch ich selbst, obwohl ich da gesandt bin, habe Begrenzungen an meinem Ort, in Kathmandu, in meinem Stadtteil, in meiner Nachbarschaft zu sein, an einem Ort. Ich kann auch nicht auf der ganzen Welt gleichzeitig sein. Aber ich glaube, vielleicht hilft es auch in dem Bezug zu überlegen, global denken, lokal handeln. Nicht nur beim Gemüseeinkauf, sondern auch, wenn es ums Evangelium geht. Lasst uns nicht vergessen, global zu denken und uns vielleicht auch gerade von dieser Größe uns überwältigen zu lassen, sondern sagen, nee, wir wollen global denken, uns immer wieder herausfordern, global zu denken, aber wir wollen lokal handeln. Und lasst uns da treu bleiben, ganz freimütiges Evangelium zu verkünden, hier vor Ort, aber auch darüber hinaus. Ich sehe zum Beispiel, als Gemeinde sind wir über die Jahre eine sendende Gemeinde. So viele Menschen, die ausgesendet wurden, ob offiziell oder Richtung Studium, an verschiedene Orten und dort bei Reich Gottes mitbauen. Lasst uns da weiter dranbleiben, sendende Gemeinde zu sein. Oder es gibt viele Projekte, wo hier wir als Gemeinde uns eingebracht haben und immer so einbringen mit Domino-Stiftung, auch die EBM-Arbeit, ich glaube ganz treu, Baptisten-Mission, die gemacht wird, wo wir uns als Gemeinde ein Teil davon sind. Aber natürlich Gemeindegründung im Himalaya, ihr seid ein Teil davon, dass dort Gemeinden entstehen im Himalaya und dass das Evangelium verkündet wird unter unerreichten Menschen. Ihr seid ein treuer Teil davon und danke, dass ihr euch da einbringt. Genau, warum sind wir in diese Welt gesandt? Das ist die letzte Frage für mich. Warum diese Sendung in die Welt? Weil es diese Welt verdient hätte? Nein. Damit es uns nicht langweilig wird? Nein, bestimmt nicht. Denn also hat Gott diese Welt geliebt. Gottes Liebe. Er liebt diese Welt. Deshalb, weil er diese Welt liebt, so wie sie ist, sendet er uns mit dem Evangelium in die Welt. Und vielleicht ist gerade jetzt es an der Zeit, uns nicht überwältigen zu lassen von den globalen Krisen und als Gegenreaktion uns aus der Welt herauszuziehen. Oder irgendwie diese Welt auch vorzeitig zu richten und ihren Lauf überlassen, sondern vielleicht jetzt gerade uns nicht zu schämen des Evangeliums und weiterhin freimütig, immer wieder neu uns unsere Sendung bewusst zu machen und die Möglichkeit zu nutzen, die wir heute zur Verfügung haben. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir verkünden das Evangelium, weil wir die Kraft des Evangeliums zuerst in unserem Leben erlebt haben. Und gerade in dieser Woche, jetzt mit Reformationstag, lasst uns das feiern, das Evangelium, und gemeinsam mit Paulus sagen, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Amen.